Ganz oder gar nicht, so haben wir es ja eben im Lied auch miteinander gesungen. Nimm du mich ganz hin. Heute geht es nicht um Hingabe, aber heute geht es auch um eine Sache, die entweder ganz oder gar nicht geht. So ein bisschen, das funktioniert nicht. Worauf es gleich hinausgehen wird, werdet ihr merken. Ich beginne mit einer Anekdote, die schon recht alt ist, aber immer wieder schön ist, wenn man sie hört. Also die hat schon einen ganz langen Bart, die meisten von euch kennen das, aber trotzdem ist es schön und es unterstreicht den Aspekt, den ich beleuchten möchte. Ein Architekt, wenn jemand am Bauen ist oder wenn jemand das plant, ein Bauvorhaben vor sich hat, ein Architekt zeichnet millimetergenau. Heute im Zeitalter von CAD, da kann man eigentlich die Auflösung unendlich wählen, also der kann unendlich genau zeichnen an seiner CAD-Anlage. Der Bauleiter steckt dann nachher nicht millimetergenau, sondern steckt dann nachher zentimetergenau ab. Und der Handwerker, der Maurer, der sieht einfach nur zu, dass er auf dem Grundstück bleibt. Das gibt ja so diese Anekdote. Nun, es ist eine Frage der Genauigkeit. Immer etwas ungenauer wird das Ganze. Heute auf unsere Themenreihe bezogen, da geht es auch um Genauigkeit. Wie genau nehmen wir die Lehre des Heils, Soteriologie? Wie genau ist es uns damit? Sagen wir, naja, jeder hat so seine Eigenarten und ja, das geht bestimmt auch noch und der andere sieht das ein bisschen anders, das will ich mal so stehen lassen. Oder wie genau nehmen wir es mit der Lehre vom Heil? Wir beginnen heute mit der Themenreihe über den Galaterbrief. Nun wissen ja bestimmt schon die Bibelleser unter uns, um was es in dem Brief geht. Da geht es ja um Irrlehre und da geht es darum, dass Apostel Paulus richtig eingreifen musste, Korrektur üben musste. Christus allein, könnte man sagen, oder Christus und noch etwas. Ist Christus allein ausreichend oder Christus und plus noch etwas? Das ist so die Frage, die sich hinter dem Galaterbrief oder hinter der Absicht des Apostel Paulus verbirgt. Ein paar einleitende Worte zu dem Galaterbrief oder zu der Geografie und dergleichen. Galatien, das liegt im heutigen Anatolien, im Herzen der Türkei, könnte man sagen, dort, wo heute Ankara ist. Früher gab es die Stadt auch schon, hieß etwas anders, aber ganz ähnlich. Und man nannte es früher Kleinasien. Es gibt eine Unterscheidung. Auf der einen Seite spricht man oft von der Landschaft Galatien. Die war mehr im Nordosten der Türkei oder im Kernland der Türkei. Und später die Provinz Gallien, die römische Provinz Galatia, die war eigentlich mehr noch in den Süden. Also fast da, wo heute auch Antalya ist, fast bis zur Küste des Meeres. Und dort lebten, wie auch mehr in dem Bereich, wo Ephesus und die anderen Gemeinden der sieben Sendschreiben waren, dort lebten viele Exiljuden, wie in ganz eben Kleinasien. Die Gemeinden dort in Galatien entstanden vermutlich auf der ersten Missionsreise des Apostel Paulus, wo er dann in die Städte Perge, Lystre, Ikonion und so weiter kam. Wir können es in der Apostelgeschichte nachlesen. Und dort predigte er und dort kamen Menschen zum Glauben. Und es entstanden Gemeinden. Die Herkunft der Galater als solches, als ethnische Gruppe, könnte man sagen, ist eigentlich nicht dort beheimatet, sondern Galater, sie sind eigentlich keltischen Ursprungs und sie sind früher, dieser Stamm der Kelten ist früher, circa um 270 vor Christus, aus Mitteleuropa ausgewandert in das damalige Kleinasien und sind dort eingewandert, mussten sich dort natürlich erstmal breit machen. Sie waren nicht die Mehrheit, aber sie waren sehr dominant und sie machten sich dort dann breit. Diese Kelten oder die Galater galten eher als spontane Leute. Ja, also die waren eher mal für Spontanität zu haben. Sie waren auch unstetig. Sie waren nicht immer so ganz dabei bei der Sache und blieben nicht bei der Sache. Zum Beispiel nur als Beispiel, die Predigt des Apostel Paulus in Lystra war ja sehr gesegnet. Menschen kamen zum Glauben. Und kurz danach, nachdem einige Judenchristen dort oder Juden aus Jerusalem kamen und sie dann überstimmt haben oder umgestimmt haben, haben sie dann den Apostel Paulus draußen vor der Stadt gesteinigt. Zuerst wollten sie sie zu Götter machen, ihr kennt das in dieser Stadt, und auf der anderen Seite dann gleich steinigen, und das taten sie auch. Also sie waren eher unstetig, und man sagt ihnen eher nach, dass sie aggressiv waren, weil sie sich ja auch durchsetzen mussten, nachdem sie dort eingewandert waren. Der Zeitpunkt der Verfassung des Briefes war ungefähr ja, um 50 oder plus 50 bis 55 nach Christus. Das heißt, es war noch etwas vor den 7 Sendschreiben, die ja meist, also so vermutet man, später geschrieben worden sind. Und das war ein ähnlicher Bereich, das war ja angrenzend, dort der Bereich der Gemeinden der 7 Sendschreiben und dann Galatien mehr im Osten liegend. Und man kann sagen, es ist ja ein Rundbrief, die Brüder, also Apostel Paulus mit den anderen Brüdern, wie wir gleich lesen werden, schreibt hier einen Rundbrief. Und von daher ist es auch anzunehmen, dass eventuell die Gemeinden oder einige Gemeinden der 7 Sendschreiben diesen Rundbrief gelesen haben. Nun, was war die Problemstellung in Galatien? Die Problemstellung dort war, es lebten ja dort Juden, und Juden lebten in einer strengen Ordnung. Sie lebten nach dem mosaischen Gesetz, nach der Tora. Und dann kam die Botschaft des Evangeliums. Einige bekehrten sich, auch der Juden dort in der Gemeinden, in den Gemeinden, die es dort gab, bekehrten sich zu dem Herrn Jesus. Und nun kam bei ihnen eben die Frage auf der einen Seite die Erlösung durch den Messias, aber auf der anderen Seite das mosaische Gesetz. Wie sollte man damit umgehen? Mit dem koscheren Essen oder teilweise oder ganz das Gesetz einhalten, wie sollte man das handhaben? Sie hätten das selbst für sich ja machen können, wie sie darüber Frieden hätten. Ja, sie hätten es ja selber sich selbst jedem überlassen können, wie er darüber denkt. Aber dort waren sehr, sehr strenge religiöse Lehrer, die dann darauf bestanden, dass man das insgesamt umgesetzt hat in der Gemeinde. Und da wurde es auf einmal eine Frage der Heilsnotwendigkeit. Sie hätten noch einmal, sie hätten machen können, sie hätten nicht Schweinefleisch essen müssen, sie hätten auch die Beschneidung durchführen können für sich alleine, wie sie darüber denken. Das wäre ihr Problem gewesen oder ihre Sache gewesen. Aber hier war es dann jetzt eine Sache, die in die Gemeinde hineingebracht wurde und dann den Anspruch sogar noch bekam, dass es heilsnotwendig war. Und damit zwangen sie es anderen auf. Sie versuchten einen Spagat zwischen dem Evangelium, zwischen der frohen Botschaft und auf der anderen Seite des Gesetzes. Beides unter einen Hut zu bekommen. Und Paulus sagt, das geht überhaupt nicht. Als er das mitbekommt, er merkt, dass es nicht nur äußerliche Dinge sind, die jetzt hier im Spiel sind, also um Kosmetik, sondern es geht hier um Existenzielles, um das Leben der Gemeinde, um das Überleben der Gemeinde, weil die Gemeinde nur auf der Gnade basierend dargestellt werden kann. Und deshalb wird der Apostel Paulus so deutlich. Es geht nicht um theologische Spitzfindigkeiten, wo der Apostel Paulus jetzt anfängt, mit der Gemeinde oder mit den Gemeinden in Galatien zu reden, sondern es geht hier um den zentralen Inhalt des christlichen Glaubens. Wie ich schon sagte, Jesus allein, Fragezeichen, oder Jesus und, muss noch etwas da sein, um errettet zu werden. Viele Jahrhunderte später stand ja Martin Luther, der Gründer, sage ich mal, des Protestantismus, wenn man so will, stand ja auch schon mal in der gleichen Frage. Und er formulierte das dann so: Solus Christus, allein Christus, sola gratia, sola fide, alleine aus Gnade, alleine durch den Glauben. Das sind Fragen, die damals auch bei dem Apostel Paulus hineingespielt haben. Paulus wird sehr energisch, ja, er wird leidenschaftlich und er wird konsequent. Er sagt, so kann es nicht sein, wie später übrigens auch Martin Luther. ganz anders sieht es heute vielleicht in unserer theologischen Landschaft aus, wo man ja kein Problem hätte von Seiten der Theologen noch Schlimmeres, weitaus Schlimmeres zuzulassen, neben dem einen Heilsweg, was wir ja eben gehört haben. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, als der Name Jesus, in dem wir sollen selig werden. Und heute hätte man damit wohl keine Probleme. Ich habe das Thema so überschrieben: Paulus sieht die Gemeinde und er hat eine unheimliche Empathie für sie. Er empfindet was für sie. Es ist ihm nicht egal, was mit diesen Gemeinden in Galatien geschieht. Und deshalb habe ich es so formuliert: Liebe in Aktion oder die leidenschaftliche Verkündigung des Apostel Paulus. Und da ist er auch für mich ein Vorbild geworden, als ich mich vorbereitet habe. Da habe ich zum Beispiel gemerkt, bei mir ist das oft so, oder in der Vergangenheit sehr oft so gewesen, auch in seelsorgerlichen Gesprächen. Da sitzt man zusammen und erklärt das Wort für Wort. Und es ist eigentlich alles klar, sehr deutlich gesagt. Und die Person will einfach nicht umkehren. Und da war es bei mir oft früher so, dass ich gesagt habe: Okay, so what? Sein Problem. Es ist alles gesagt, die Folgen muss die Person tragen. Aber ist es wirklich so einfach, die Folgen zu tragen? Ich meine, man kann sagen, okay, ich habe alles getan, aber der Apostel Paulus geht darüber hinaus und er wendet sich leidenschaftlich an die Galater und sagt: Das könnt ihr nicht weiter so machen. Entweder das Evangelium alleine genügt oder es muss noch etwas hinzugetan werden. Aber so kann es nicht bleiben. Oft tun wir es so, wie es in Hesekiel 33 heißt. Da heißt es: Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre? Und er will von seinem Wege nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Du aber hast dein Leben errettet. Wir sind fein raus. Wir haben kein Problem damit. Ich habe doch alles gesagt. Ja, stimmt. Aber ist da die Leidenschaft dahinter? Und ich habe mich selbst geprüft. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir, wenn du merkst, Menschen verlassen die Gemeinde, Menschen gehen in die Irre? Nimmst du das einfach zur Kenntnis oder sagst du: Ich will darum kämpfen, ich will für ihn kämpfen? Und zwar nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist, wenn er schon ausgeschlossen wird, sondern schon vorher. Bist du bereit, mit ihm eine Meile zu gehen, ihn zu unterstützen, ihm da herauszuhelfen, wo er sich gerade in einer Sackgasse vielleicht befindet, in einer Irrlehre vielleicht befindet? In Hesekiel, da heißt es ja zunächst einmal vor diesem Vers, den ich gelesen habe: Dich aber, du Menschenkind, habe ich als Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, sollst du sie vor mir warnen. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage: Du Gottloser, musst des Todes sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Wege zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Das sagt Hesekiel. Und dann heißt es: Warnst du den Gottlosen aber, Pünktchen, Pünktchen, so hast du dein Leben errettet. So bist du quasi nicht schuldig. Aber die Frage der Leidenschaft ist hiermit noch nicht beantwortet. Der Apostel Paulus hat eine Leidenschaft für die Galater, für die Gemeinden in Galatien. Manfred Siebald, das Lied kennen wir alle in- und auswendig und haben es 100 Male gesungen. Manfred Siebald sagt es ja, und das ist so wichtig, das zu verstehen: Wer das Wasser in der Wüste kennt und es verschweigt, der ist schuld, wenn Sterbende es übersehen. Wer die festen Wege kennt, wer im Moor die festen Wege kennt und sie nicht zeigt, der ist schuld daran, wenn andere untergehen. Sind wir leidenschaftlich dabei, wenn wir sehen, dass jemand in die Irre läuft? Ich lese unseren Text heute, Galater 1, die Verse 1 bis 10. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen und bösen Welt nach dem Willen Gottes, seines Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, und jetzt kommt der Apostel Paulus sofort auf das zentrale Anliegen, das er hat, mich wundert, dass ihr euch so bald habt abwenden lassen von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes Evangelium gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist als das, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich, den Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Liebe in Aktion oder leidenschaftliche Verkündigung des Paulus. Wir wollen drei Punkte einmal kurz miteinander betrachten. Erstens der Verkündiger, dann zweitens die Botschaft. Was hat er denn eigentlich, was er weitergeben will? Und drittens das Ziel seiner Verkündigung. Nun, der Verkündiger stellt sich hier vor als der Apostel Paulus und er sagt, er ist von Gott berufen, also von Menschen unabhängig. Und das muss uns auch immer wieder klar sein. Wenn du eine Berufung hast, wenn du ein deutliches Signal von Gott bekommst, jemanden das Wort weiterzugeben, dann bist du von Gott berufen, von der höchsten Instanz. Dann brauchst du keine andere Berufung. Dann kannst du predigen, dann kannst du das Zeugnis, das du auf dem Herzen hast, weitergeben. Ganz wichtig, von Gott berufen, da heißt es nicht von Menschen und nicht durch Menschen. Von Gott berufen. Es ist also nicht relevant in erster Instanz, in erster Linie, was Menschen dazu sagen. Eigentlich hat es uns nicht zu interessieren, in erster Linie, was Menschen dazu sagen, wenn wir unser Zeugnis oder wenn wir das Wort Gottes weitergeben. In Apostelgeschichte 5, 29 sagt Petrus und die anderen Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, Apostel Paulus, Apostel bedeutet ja Gesandter oder Missionar, jemand mit einer Mission, mit einer Sendung, mit einem Sendungsauftrag. Der Apostel Paulus ist hier und stellt sich vor und nicht nur er ist ein Gesandter, ein Apostel, wenn man so will, sondern wir alle sind Gesandte Gottes. Natürlich haben wir unterschiedliche Berufungen. Der eine zu predigen, der andere vielleicht als Ältester, als Leiter, andere als Diener in der Gemeinde, in ganz unterschiedlichen Diensten. Aber wir sind alles Berufene, Gesandte von Gott. Und das Entscheidende ist, wie ich eben schon erwähnt habe, wir sind nicht Gesandte von Menschen. Sonst könnten wir einpacken. Sonst wäre es ja menschlich, was wir weiterzugeben hätten. Nein, wir sind nicht Gesandte von Menschen oder durch Menschen gesandt, sondern wir sind gesandt durch Gott. Und das verweist auf unsere Unabhängigkeit. Das verweist auf die Unabhängigkeit der Verkündigung. Hier an diesem Ort muss das Evangelium unabhängig verkündigt werden. Es ist nicht relevant, wie viele dafür und wie viele dagegen sind. Das muss klar sein. Ich bin mir auch dessen bewusst, wir haben es neulich mitbekommen, dass ein Richter am Oberlandesgericht, weil er sich über eine Sache unserer Gemeinde informieren wollte, die ganzen Predigten sich aus diesem Jahr 2019 angehört hat. Also ich bin mir bewusst, dass es durchaus möglich sein kann, dass ich jetzt vielleicht auch von jemand anders gehört werde. Es ist nicht entscheidend. Es ist entscheidend, das zu predigen, was im Wort Gottes steht. Wir sind unabhängig. Es ist schön, dass Leute zuhören, aber wir sind unabhängig, wir müssen unabhängig sein. Der Verkündiger muss unabhängig sein, weil er ja nicht von Menschen und durch Menschen, sondern von Gott berufen ist. Sonst würde, wie es in Galater 1, Vers 10 heißt, im letzten Vers, sonst wäre ich Christi Knecht nicht. Sonst wäre ich nicht Christi Knecht, sondern wäre ich der Menschenknecht. Und in einer anderen Stelle heißt es, in Galater 10, 1, Vers 10, da heißt es ja auch, predige ich denn Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich, Menschen gefällig zu sein? Es gibt ja das Sprichwort, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich pfeife. Das deutet ja auf Abhängigkeit hin. Irgendjemand bestellt die Musik und dann muss die Musik gespielt werden, die der eine gerne hätte. So darf es bei der Verkündigung des Evangeliums nicht sein. Das kann nicht sein. Und das ist eine große Gefahr für verantwortliche Diener. Sie müssen unabhängig bleiben. Zum Beispiel deshalb durften Richter im Alten Testament keine Geschenke annehmen, weil sie damit in Abhängigkeit geraten würden und das Recht dann sonst gebeugt würde. Deshalb gibt es heute einen Verhaltenskodex für Politiker, dass sie nicht durch Annahme von Geschenken oder von geldwerten Vorteilen, wie man es ja sagt, dass sie nicht korrupt werden, dass sie nicht die Politik beeinflussen, wie es einer, der das Geld eben entsprechend hat und bezahlt hat, dann die Politik gestalten in unserem Land. Das darf nicht sein. Dafür gibt es einen Verhaltenskodex. Ob der immer eingehalten wird, sei es drum. Ich persönlich kann sagen, als nach meiner Berufung zum Ältesten, schon ein paar Tage her, da hatte ich ein großes Problem. Ich habe versucht, es allen recht zu machen. Und ich dachte, naja, jeder muss sich wohlfühlen in der Gemeinde. Das meine ich nach wie vor. Jeder soll sich wohlfühlen in der Gemeinde. Aber liebe Geschwister, liebe Freunde, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Und da wurde es mir irgendwann mal klar, von Gott auch gezeigt, dass das gar nicht mein Auftrag ist. Wir sind nicht, Älteste der Gemeinde, sind nicht in erster Linie vor der Gemeinde verantwortlich, sondern wir sind für die Gemeinde verantwortlich. Vor Gott für die Gemeinde verantwortlich. Natürlich, wenn wir Fehler machen, so heißt es sehr deutlich, dann sollen wir sogar in der Öffentlichkeit korrigiert werden von anderen Ältesten, die dann ja auch einschreiten müssen, einschreiten sollen. Aber ansonsten ist es nicht entscheidend, bin ich nicht verantwortlich, dass ich jedem Einzelnen recht tue, sondern es ist entscheidend, dass ich eines Tages vor Gott stehen kann und sagen kann, ich habe das getan, was du mir gezeigt hast. Der Auftrag ist ausgeführt. Und als ich das gemerkt habe, da wurde es doch sehr, sehr viel einfacher im Dienst. Ja, Apostel Paulus sagt, er ist ein Apostel Jesu und Gottes. Er beruft sich also auf Gott, auf die höchste Instanz. Und dieses Wissen verleiht ihm einen inneren Frieden und es bevollmächtigt ihn auch in seinem Dienst. Er weiß, er hat was zu sagen, weil Gott sein Auftraggeber ist. Und das ist sehr wichtig. Paulus verteidigt sich gar nicht. Genau das tut er nämlich auch nicht, was mir irgendwann mal klar geworden ist. Paulus verteidigt sich nicht, denn er weiß sich einer höheren Instanz unterordnet. Manchmal denken wir, wenn wir auch zum Beispiel ein Zeugnis geben, manchmal denken wir, wir müssten uns entschuldigen, weil unser Zeugnis, ob es eine Ermahnung oder ob es eine Ermutigung ist, ob es ein Wort Gottes ist, das wir vielleicht einem Arbeitskollegen weitergeben, weil wir meinen, der Zeitpunkt ist unpassend. Müssen wir uns wirklich entschuldigen? Kann ja sein, dass wir uns mal entschuldigen müssen für unser Verhalten, aber generell sind wir doch berufen, Zeugen Jesu Christi zu sein. Paulus sagt, der gleiche Apostel sagt in 2. Timotheus 4, Vers 2 und 3, predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Also immer, weise zurecht, drohe, ermahne und mit aller Geduld und Lehre. Wisst ihr was? Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt ein Zeugnis geben, ich sollte jetzt ein Zeugnis geben, dann kommt gleich ein zweiter Gedanke, der besagt, das passt jetzt nicht. Weiß nicht, ob es bei dir anders ist, aber meistens passt es nicht. Eigentlich immer passt es nicht, weil wir meinen, wir müssen uns dann entschuldigen, das gehört jetzt gar nicht hier rein. Und da bin ich so glücklich darüber, dass ich vor einigen Wochen hier im Gottesdienst saß und dann mitbekommen habe, wie ein Bruder, der im Krankenhaus war, dann einfach so spontan, er ist ja kein Prediger unserer Gemeinde, dann einfach im Krankenhaus dann gesagt hat, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber diejenigen, die hier waren, die kennen ihn. Der sagte dann einfach im Krankenhaus zu einer Krankenschwester, kann ich mit Ihnen beten? Sicher hatte die Frau auch genug anderes zu tun und das war sehr unpassend. Wahrscheinlich war es total unpassend. Ist immer so. Aber das kam an. Am nächsten Tag tat er es nochmal und sie reagierte gleich positiv. Er hat mit der Krankenschwester gebetet. Ich erinnere mich an einen anderen Bruder, der vor einer OP war und dann, als er in den OP-Saal gefahren wird, gefragt hat, ob er noch für die Ärzte und für die Pfleger beten kann. Und das durfte er. Und er hat gebetet, scheinbar auch unpassend, oder? Da liegst du gerade auf dem OP-Tisch und dann sagst du, ich will mal gerade noch beten. Es gibt schon andere Zeiten oder andere Situationen, die vielleicht passender sind. Aber liebe Freunde, das sind die Punkte, die entscheidend sind im Leben und auch Zeugnis geben den anderen, die das erleben, von dir hören. Und ich bin sehr glücklich darüber, man muss kein Prediger sein, um zu predigen, um etwas weiterzugeben, um ein Zeugnis weiterzugeben. Nun könnte man sagen, okay, Paulus ist scheinbar ein Einzelgänger. Er greift so richtig durch hier, er kommt gleich auf den Punkt. Aber hier heißt es in Vers 2, er nennt sich erstmal als den Apostel, von wem berufen, und dann sagt er, und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Nun, Paulus ist in einem Team unterwegs. Er ist Teamworker. Er ist kein Einzelgänger, er ist kein Einzelkämpfer. Und das ist auch bei uns in der Gemeinde so. Wir sind im Team unterwegs und sind keine Einzelkämpfer. Darauf kommt es nicht an. Vor allen Dingen bei dieser wichtigen Ermahnung, die er jetzt weiter ausspricht, muss er wissen, dass sein Mitarbeiterstab hinter ihm steht. Und das taten sie, die Brüder, die dabei waren. Wir wissen nicht alle Namen. Es können Silas, Timotheus, Markus, Aquila oder Priscilla oder Titus gewesen sein, wer auch immer gerade bei ihm war. Aber sie alle verfassen diesen Brief an die Gemeinden in Galatien. Billy Graham, einer der bekanntesten Prediger des 20. Jahrhunderts, vielleicht der bekannteste Prediger des 20. Jahrhunderts, der Tausende zum Glauben geführt hat. Wir wissen ja nicht, wir können nicht in die Herzen der Menschen hineinschauen, aber wir sind uns ziemlich sicher, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das so eine überwältigende Ernte gegeben hat, die möglich wurde wegen diesem Bruder Billy Graham. Und er war oft in Evangelisationen in Los Angeles zum Beispiel, predigte er 4 Wochen. Und dann sollte die Evangelisation um 2 Wochen verlängert werden, weil die Massen strömten dahin. Das war fast eine Dauereinrichtung. Jeden Abend hatte er zu predigen. Und irgendwann, da konnte er nicht mehr. Da war er ausgelaugt. Da konnte er keine Predigten. Die Predigten waren zu Ende. Seine Predigten waren nicht mehr vorbereitet. Da musste er neue schreiben. Aber das ging nicht so schnell. Und dann schrieben andere Mitarbeiter, unter anderem seine liebe Frau Ruth, schrieb dann auch die Predigten für Billy Graham. Oh, jetzt kannst du sagen, oh, das darf ja gar nicht sein. Eine Frau, wenn sie Predigten schreibt. Ich habe nicht gesagt, dass sie sie gehalten hat, ja, wohlgemerkt. Aber ich meine schon, dass auch Schwestern sehr, sehr gute theologische Gedanken haben können, wie wir Männer auch, wie wir Brüder auch. Wir haben die Verantwortung. Und so war es dann auch. Andere haben aus seinem Mitarbeiterstab, haben Predigten vorbereitet. Er hat sie natürlich nochmal Korrektur gelesen oder das auch daraus genommen, was ihm wichtig wurde, was Gott ihm zeigte. Und er hat die Botschaft gepredigt. 6 Wochen lang in Los Angeles oder später in London bei diesem großen Crusade, den er dort gehalten hat. Die Botschaft kam an. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Liebe in Aktion oder leidenschaftliche Verkündigung des Paulus. Die Botschaft hat die oberste Priorität. Ganz wichtig, es kommt nicht auf den Botschafter an, sondern es kommt auf die Botschaft an. Das Evangelium rettet, nicht der Verkündiger, nicht der Botschafter des Evangeliums rettet. Und das ist hier sehr, sehr deutlich. Worum geht es Paulus eigentlich? Es geht ihm um die Dogmatik. Es geht ihm in aller Deutlichkeit um die Theologie, um die Lehre. Und deshalb verzichtet er hier sogar auf ein Dankeswort. Normalerweise an den Briefen fängt er immer an und sagt, ich danke Gott für das und das, was ich bei euch gesehen habe oder erlebt habe oder was ich gehört habe über euch. Hier kommt er sofort auf den Punkt. Und es ist wirklich dramatisch zu sehen, wie er hier sofort in Vers 6 darauf eingeht, mich wundert, dass sie euch so bald habt abwenden lassen. Das hat ja einen Grund. Und zwar sind es die Irrlehrer, die versucht haben, die Gemeinde, so heißt es in Vers 6 und 7, zu verwirren und ein Evangelium, das er gepredigt hat, zu verkehren. So heißt es wortwörtlich in der Luther-Übersetzung, dass sie das Evangelium Christi verkehren wollten. Und da konnte Paulus nicht einfach zusehen. Kein alternatives Evangelium. Es gibt vielleicht alternative Fakten bei einem Präsidenten der Vereinigten Staaten, aber es gibt kein alternatives Evangelium. Das sagte hier einfach deutlich. Das Evangelium ist A, einfach, es muss unverändert, unverfälscht bleiben und es muss kompromisslos gepredigt werden. Das ist in Vers 7 sehr, sehr deutlich. Er sagt ja, obwohl es kein anderes Evangelium gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Es gibt kein anderes Evangelium. Solches Evangelium wäre ja auch eine Umkehr. Es wäre ein Salto rückwärts, wenn man so will. Weil die Leute, die Juden, die kamen ja aus dem Gesetz. Und jetzt kam die Gnade hinzu und jetzt soll es wieder zurück ins Gesetz gehen. Das ging nicht. Das wäre eine Umkehr, eine Verkehrung. Das hätte zum Beispiel, wenn Paulus es zulassen würde, dass man sagen kann, Evangelium und ein bisschen vom Gesetz. Wenn er das zugelassen hätte, dann hätte das zur Folge, dass jeder wieder unter dem Fluch des Gesetzes, wie es im Galaterbrief heißt, kommen würde. Wir wären wieder im Fluch des Gesetzes, weil wir das Gesetz dann halten müssten, was wir gar nicht können. Und das ist für uns eine Unmöglichkeit. Und damit wären wir unter dem Fluch des Gesetzes. Das würde auch den Kreuzestod Jesu völlig unnötig machen, wenn die Errettung durch das Gesetz möglich wäre. Und damit wäre der Heilsplan Gottes vollkommen in sich unnötig. Jesus wäre dann auch vergeblich gestorben, weil es würde ja auch einen anderen Weg geben. Aber den gibt es ja nicht, wie wir wissen. Und deshalb, es hätte alles auf den Kopf gestellt, wie es ja auch hier formuliert ist, dass sie das Evangelium verkehren wollen. Entweder solus Christus, entweder alleine Christus, der rettet, oder das Gesetz, wer das wählen möchte. Aber beides zusammenbringen, das geht nicht. Das eine schließt das andere aus. Ein anderes Evangelium ist es schon deshalb nicht, weil Evangelium ja frohe Botschaft bedeutet, frohe Nachricht. Das ist eine Nachricht, die dich freudig stimmen soll. Warum? Weil du errettet bist, ohne dass du etwas tun musstest. Frohe Botschaft. Aber wenn du jetzt wieder zurück ins Gesetz kommst, dann bist du ja wieder verpflichtet, Dinge auszuführen. So freudig ist das doch gar nicht dann, denn dann, wie es in Galater 3, Vers 13 heißt, dann hätte uns Christus ja nicht vom Fluch des Gesetzes erlöst, sondern wir würden wieder unter dem Fluch sein. Aber er wurde ja zum Fluch für uns, damit wir errettet sind aus dem Fluch des Gesetzes. In Galater 3 heißt es ja auch, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nein, es gibt kein anderes Evangelium. Nur ein verkehrtes, ein versklavendes Evangelium, das gibt es schon. Diese Formulierung ist aktueller denn je. Man müsste heute sehr viel mehr über diese Stelle predigen, denn es gibt so viele Irrlehren. Wenn man sich im Internet mal umschaut, das tue ich recht selten, weil ich die Zeit nicht habe, aber wenn man mitbekommt, was Leute alles aus dem Internet rausholen, auch an falscher Lehre, bist du so knapp daneben, so durchs Knie ins Auge manchmal, wo du denkst, hey, wie kommt man denn auf diesen Zusammenhang? Im Internet gibt es nichts, was es nicht gibt. Es ist alles möglich dort. Und heute ist es gefährlicher denn je. Man muss sagen, die Frage der Irrlehren ist heute aktueller denn je. Leider auch in den Landeskirchen oder in den Freikirchen. Da sprechen Prediger, Pastoren über Politik, über Umweltschutz, über Gender und den Wahnsinn, der damit verbunden ist. Man spricht über das dritte Geschlecht, ja. Letztes Jahr gab es bei der evangelischen Kirche so eine Aktion, eine Tür ist genug. Damit ist gemeint, dass egal, ob du männlich oder weiblich oder divers bist, eine Tür für eine Toilette ist genug. Ich weiß nicht, was das mit unserem Glauben zu tun haben soll. Das kann man ja fast gar nicht mehr als Irrlehre bezeichnen, sondern als Irreführung der Menschen als solches. Aber das Schlimmste ist, dass Kirchen und Freikirchen ihre Kernkompetenz verloren haben. Manchmal hat man das Gefühl, die Kirchen sind dogmenverdrossen, alles, was mit einer Lehre zusammenhängt, wird hinterfragt. Und die Kirchen sind, vor allen Dingen die evangelische Kirche, da hat man das Gefühl, es ist nur noch eine Selbsthilfegruppe einer gutbürgerlichen Gesellschaftsschicht. Die Theologie muss hinten anstehen Und wenn nicht, dann wird sie von Theologieprofessoren zerrissen. Jungfrauengeburt, was ist das? Auferstehung gab es nicht. Wunder allgemein, Fragezeichen, ganz großes Fragezeichen dahinter. Oder Gottessohnschaft Jesu, wo steht das denn? Wo hat Jesus das über sich selbst gesagt? Steht das so? Ja, natürlich steht das so. Die alttestamentlichen Geschichten, auch wenn sie gerade mit Wundern zusammenhängen, werden abgeschafft. Jürgen Werth sagte einmal in einem seiner Lieder, sie steuern ihr Schiff nach der Fahne am Bug. Doch nur wenige sehen den Betrug. Sie brauchen keine Fahne am Bug, sondern sie brauchen einen Kompass. Heute würde man sagen, ein Navi. Sie müssen wissen, wohin es geht und nicht, wo die Fahne gerade weht. Denn da könnten sie auch im Kreis fahren und die Fahne wäre immer vor ihnen. Jetzt könnte man sagen, naja gut, wir haben ja nichts mit Landeskirchen zu tun. Stimmt, nicht so viel. Aber auch in Freikirchen, ich sage nur einmal das Thema Ivo Sasek. So ein starker Zulauf, den er verzeichnet hat in den letzten Jahren, ich glaube, jetzt geht es wieder rückwärts langsam, es pendelt sich alles ein, aber es gab so einen starken Zulauf, vor allen Dingen gerade von sehr konservativen Christen, von Spätaussiedlern, wo man meinen müsste, sie sind eigentlich bibelfest. So wird es uns ja zumindest attestiert oft. Ja, in Freikirchen gibt es auch Judaisten, auch das gibt es Probleme damit. Es gibt in Freikirchen die übertriebene Gesetzlichkeit, wo zwar nicht gesagt wird, das und das muss getan werden, damit du errettet wirst, aber wo so viele Dinge zentral gesteuert sind und der Einzelne sich gar nicht mehr entfalten kann oder selbst mündig entscheiden kann, was richtig und was falsch ist. Es gibt Charismatiker, die das Stichwort dann predigen und lehren, Lehre trennt, Christus eint, Halleluja. Ja? Die Lehre trennt, aber Christus eint uns, alles ist gut. Nein, es ist nicht alles gut. Die Lehre ist sehr entscheidend, die gepredigt wird. Ich bin so gespannt oder ich wäre so gespannt, mal zu hören, was Paulus zu all dem Neuartigen und Althergebrachten sagen würde, wenn er das mitbekommen hätte, was jetzt so alles läuft. Wie er da dann reden würde oder wie er da dazwischen fahren würde. Was ist denn eigentlich die Kernkompetenz der Gemeinde Jesu? Jetzt komme ich auf die Bestandteile der Verkündigung zu sprechen. Paulus sagt hier, Gnade und Friede. Er wünscht ihnen Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das ist das, worauf es ankommt. Bestandteil der Grüße ist es normalerweise bei Paulus immer am Anfang und am Ende, dass er Gnade und Friede den Gemeinden wünscht. Darauf ist die Gemeinde gegründet. Der Unterschied Gnade und Gesetz ist, anstatt dass die Gnade befehlen würde, was wir tun müssen, verweist sie auf das, was bereits alles schon getan ist, was Jesus getan hat für uns. Und da fällt mir einfach nur auch die unerfassbare Gnade, Amazing Grace, das Lied ein, das von John Newton geschrieben wurde, einem Sklavenhändler, der zum Pfarrer geworden ist, einem brutalen Menschen, der später ein Bürgerrechtler geworden ist. Nun, er wurde am 24. Juli 1725 in London geboren. Mit knapp 7 Jahren verliert er seine Mutter. Mit elf Jahren, also ein kleines Kind eigentlich, kommt er zur Seefahrt. Sein Vater vermittelt ihm diesen Job, dass er nicht in einem Kinderheim aufwachsen muss. Mit 18 Jahren kommt er in die Royal Navy und wird zwangsweise rekrutiert. Und er kommt damit nicht klar, er begeht sogar Fahnenflucht, er wechselt auf ein Sklavenschiff, damit er von dieser Royal Navy wegkommt. Er wechselt auf ein Sklavenschiff und wird zunächst selbst versklavt. Später dann in Westafrika wird er ein brutaler Sklavenaufseher, bis er dann später sogar der Kapitän eines Sklavenschiffes wird. Und in einem furchtbaren Sturm betet er zu Gott, weil er sich erinnert an das Gebet seiner Mutter und er überlebt. Er überlebt diesen Sturm, das Schiff geht nicht unter. Und dieses Wunder, diese Bekehrung, die er dann erlebt hat, verändert sein Leben komplett, stellt es komplett auf den Kopf. Er schließt sich dem an, William Wilberforce, der damals schon gekämpft hat für die Abschaffung der Sklaverei unter den englischen Kolonien. Und er schließt sich diesem Wilberforce an und kämpft für die Abschaffung der Sklaverei. Merken wir, zuerst Sklave, selbst Sklave, dann Sklavenhändler, Dann wurde er Pfarrer und schreibt das Lied seines Lebens im doppelten Sinne. Denn er schreibt wirklich nur das, was er in seinem Leben erlebt hatte. Aber er schreibt ein Lied, das nachher Generationen nach ihm bis heute singen. Und es ist wahrscheinlich kein Lied in der Christenheit, das öfter gesungen wird als Amazing Grace. Wenn er das gewusst hätte, dass er das Lied seines Lebens schreibt. Aber so ist Gnade. Sinner saved by grace, sagt Bill Gaither in einem seiner Lieder. Singen sie das als Gaither Vocal Band. Sünder durch Gnade erlöst. Gnade und Friede wird hier von Paulus den Gemeinden zuerst einmal gewünscht, und zwar von Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Im Hebräischen bedeutet Gnade so viel wie erbarmende Hinwendung zum Zwecke des Heils. Erbarmende Hinwendung Gottes zum Menschen zum Zwecke seiner Erlösung. Und das waren wohl die Worte, die Paulus weitergeben wollte. Worum geht es noch in der Verkündigung? Es geht Paulus ganz klar darum, um das stellvertretende Opfer Jesu. Jesu Tod und Auferstehung, wo wir letzten Sonntag darüber nachgedacht haben und gefeiert haben. Das ist das Kernstück des Evangeliums. Und so heißt es ja in Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen und bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Stellvertretendes Opfer. Das ist, was verkündigt werden soll. Die Errettung geschieht nach dem Willen Gottes, so heißt es hier ja. Dass Jesus sich hingibt für unsere Sünden, damit er uns errettete von der bösen Welt nach dem Willen Gottes, seines Vaters. Das heißt, Gottes Plan wird hier angesprochen. Und hier wird deutlich, welcher Grundgedanke Gottes hinter diesem Heilsplan als Ganzes gestanden hat und steht. Gott, der Vater, wird aktiv. In 2. Korinther 13, Vers 13, das ist ein Vers, den ich immer gehört habe am Ende des Gottesdienstes. Da heißt es nämlich, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das wurde immer am Ende des Gottesdienstes früher in der Gemeinde so gebetet. Im Gebet aufgesagt. Aber dieser Vers zeigt sehr deutlich, wie der Heilsplan Gottes zustande kam. Die Liebe Gottes war die Triebfeder. Die Gnade Jesu ist unsere Erlösung. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bringt uns dahin zurück, wo wir eigentlich von abgefallen sind, nämlich in die Gegenwart Gottes des Vaters. Und das war seine Absicht, dass die Menschen, die von ihm weggelaufen sind, wieder zurückkommen können, dass ein Weg frei ist, um wieder vor Gott zu erscheinen. Und deshalb heißt das ja auch, bei Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt einen Weg, aber nur den einen. Jetzt komme ich zum dritten und letzten Punkt, das Ziel, die Warnung vor Irrlehren. Paulus setzt sich leidenschaftlich für die Gemeinde ein. Nun, er betreibt hier eine Korrektur und eine Seelsorge und das ist ein Bestandteil seiner Verkündigung. Vers 6 und 7, da sagt er, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Eine Verkündigung darf und sie muss sogar uns treffen. Wenn das, was hier gesagt wird, an dir vorbeigeht, dann ist da etwas schiefgelaufen. Entweder ist es nicht klar genug gesagt worden, das ist die eine Möglichkeit, oder wir sind nicht ehrlich zu uns selbst, oder wir sind vollkommen, dann brauchen wir das auch nicht mehr zu beachten. Aber eigentlich muss die Botschaft, die verkündigt wird, uns treffen. So ist es gedacht, dass es uns berührt. Mein Bruder Willi, als ich früher mit dem Predigen anfing und er ja schon viel weiter war im Glaubensleben und auch schon viele Predigten gehalten hat, dann sagte er zu mir, Albert, eins musst du dir merken, die Predigt darf uns nicht dort kratzen, wo es uns nicht juckt. Die Predigt darf uns nicht dort kratzen, wo es uns nicht juckt. Sie muss uns tangieren. Du musst schon direkt werden und klar werden, damit es ankommt. Und ich glaube, er hatte recht. Nun, wir müssen das Existenzielle auf der einen Seite von dem Nebensächlichen auf der anderen Seite voneinander trennen. Es ist nicht immer eine Glaubensfrage, die sich daraus erschließt. Aber wenn es dann klar ist, wie es hier ist, dass es um Existenzielles geht, dann aber leidenschaftlich predigen, wie es auch Paulus getan hat. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Frage, tangiert es uns, wenn Menschen die Gemeinde verlassen? Tangiert es uns wirklich? Oder sagen wir, ja, wir haben einmal gebetet und das war's. Was tust du, dass es nicht dazu kommt? Kämpfst du für sie im Gebet? Nutzt du Gelegenheiten im Gespräch? Oder überlässt du es den Profis? Oft wird mir oder wurde mir früher auch gesagt, ja, also ich weiß ja nicht, wie ich das mache, aber ich sag's den Ältesten. Die Ältesten sind ja nie an jeder einzelnen Person so nah dran wie die Allgemeinheit. Es ist vielleicht dein Freund, deine Freundin. Dann sprich doch mal. Überlass es doch nicht den Profis, in Anführungsstrichen, die ja auch nicht nur Profis sind. Dann sprich doch und sei leidenschaftlich und versuche zu korrigieren. Das Ziel der Verkündigung ist Korrektur und Seelsorge, auf jeden Fall im Galaterbrief. Und das ist ganz wichtig, dass wir das tun. Sind wir bereit, eine lange Zeit jemanden zu begleiten, dass er wieder zurechtfindet? Paulus findet sich nicht einfach nur damit ab, sondern er erinnert. Er sagt, mich wundert es, früher war es doch anders. Er ermutigt, er korrigiert, er argumentiert, er kämpft um die Gemeinden in Galatien. Und dann spricht er auch noch in Vers 8 und 9 eine glasklare, ernste Warnung aus. Er spricht sogar von einem Fluch. Er schließt sich selbst ein und er sagt, wer ein anderes Evangelium predigt als das, was wir euch gepredigt haben, der sei verflucht, sogar Engel oder wenn er selbst ein anderes predigen würde, was er ja nicht tut, dann sei er verflucht. Warum? Weil es um alles oder nichts geht. Und das muss uns klar sein, wenn die anderen Predigten nachher kommen, wird es ja im Detail um verschiedene Fragen gehen. Und da ist es sehr entscheidend, wir müssen immer behalten, es geht um alles oder nichts, es geht nicht um Kosmetik. Es geht um alles oder nichts. Und das tut er hier auch und predigt eine sehr, sehr deutliche Warnung auch an die Irrlehrer, die er ausspricht und setzt das unter einen Fluch, dass man Falsches weitergibt. Wisst ihr, knapp daneben ist voll vorbei. Und oft ist die Irrlehre nur sehr, sehr schwer zu erkennen, weil sie eben so knapp an der Wahrheit vorbei ist. Die Ältesten der Gemeinde haben die Aufgabe, über die Lehre zu wachen, ob das alles richtig ist, was hier gesagt wird. Die Gemeinde hat aber die Aufgabe, mündig zu sein oder zu werden, damit sie das auch prüfen kann und damit sie auch fest wird in ihrem Stand. Und als letzten Untergedanken habe ich formuliert, kompromissloses Eintreten für die reine Lehre. Wir sehen hier, Paulus macht keine faulen Kompromisse. Er sagt, wenn ich den Menschen predigen würde, ja, so werde ich Christi Knecht nicht. Faule Kompromisse führen zu kraftlosen Gemeinden oder zu leeren Kirchen in unserem Land. Wie viele Kompromisse wurden da gemacht? Und wir sehen, dass die Kirchen immer leerer werden. Es ist nun mal so, und wir können es nicht ändern, es ist nun mal so, dass der christliche Glaube einen Absolutheitsanspruch Jesu formuliert. Da heißt es zum Beispiel von Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Ihm ist die Gewalt gegeben. Dann heißt es, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diesen Vers habe ich erwähnt. Oder Apostelgeschichte 4, Vers 12, da heißt es, und in keinem anderen Namen ist das Heil. Das sind nun mal sehr, sehr starke, absolute Ansprüche. Wir leben in einem Land, das politisch korrekt sein möchte und wo alle darauf bedacht sind. Das hängt mit unserer Geschichte zusammen, historisch bedingt. Ist so auch in Ordnung, was die Historie betrifft. Es ist wichtig, dass wir nicht, nicht wild um uns schlagen als Land. Aber es ist eine große Gefahr bei dem ganzen politischen Correctness, ist eine große Gefahr, dass man das Kind mit dem Bart ausschüttet. Man wird ganz schnell zu einem Extremisten. Wenn man zum Beispiel von einer Tugend spricht, dann denken Linke gleich daran, oh, das sind deutsche Tugenden, das war Nazi-Zeit und damit wirst du gleich abgestempelt. Das habe ich gar nicht gesagt, gar nicht gemeint. Also man wird ganz schnell zu einem Extremisten, wenn man eine falsche Vokabel benutzt. Der eigene Glaube, das Christentum wir leben in einem christlichen Land, sollten wir jetzt jedenfalls noch. Der eigene Glaube wird, damit man keinen Anstoß erregt bei anderen, die vielleicht auch in unserem Land leben und nicht Christen sind, wird aus der Allgemeinheit verbannt. Man darf nicht mehr über seinen Glauben sprechen, oder sollte man nicht. Oder nur durch die Blume, damit keiner beleidigt wird. Politisch korrekt. Keine eigenen Werte mehr erhalten. Die Mehrheit versucht, sich der Minderheit anzupassen, und das klingt dann fortschrittlich. Wir sind ja liberal und wir sind weltoffen. Nichts dagegen, dass wir freundlich sein sollen gegen jedermann und Liebe üben gegen jedermann, aber wir müssen unsere Werte schon behalten. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Paulus ist nämlich absolut nicht politisch korrekt, sondern er sagt kompromisslos, es gibt kein anderes Evangelium. Er sagt hier, obwohl es doch kein anderes gibt, was sollen wir denn sonst dann predigen? Nun, denken wir mal an ein richtig teures Gemälde von Van Gogh oder von wem auch immer. Oder Rembrandt. Es gibt ein Original. Es gibt aber viele Bilder, die sehen fast genauso aus. Aber es gibt nur ein Original. Es gibt nur ein Original, aber es gibt Fälschungen. Und manchmal ist es so schwer, dass es selbst Profis, die sich damit beschäftigen, fast nicht erkennen können, was ist das Original, was ist die Fälschung. Aber das ist ein Riesenunterschied, weil der Preis ist entweder unendlich oder fast gar nichts wert. Es gibt ein Evangelium und es gibt aber viel Fälschung. Es gibt Irrlehren, die das Evangelium verdrehen, verfälschen wollen. Ich komme zum Schluss. Lasst uns nicht unseren Glauben schnell über Bord werfen. Christus allein und nur Christus zählt. Lasst uns keine Kompromisse machen. Auch gerade, wenn es vielleicht heute in unserer Gesellschaft opportun ist, weil das die Mehrheit so hören möchte. Lasst uns bei unserem Glauben trotzdem bleiben, konsequent. Wenn es so ist, dann können wir sagen, ist es nicht ein toter Glaube in unserem Leben, sondern wir können sagen, es ist ein lebendiger Glaube, der auch über den Tod hinaus geht. Und das wünsche ich uns, dass wir fest zu unseren Maßstäben bleiben, stehen und dass wir Christus bekennen. Amen.